Die heutige Predigt ist eine Predigt über ein berühmtes Gedicht, das Gedicht von guten Mächten von Dietrich Bonhoeffer. Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne den Text mitlesen. Im Gesangbuch ist es die Nummer 65. 65. Es war der 13. Januar 1943, da verlobte sich der 36-jährige theologische Lehrer Dietrich Bonhoeffer mit Maria von Wedemeyer. Aber langes Glück war ihnen nicht beschert. Schon ein Vierteljahr später, am 5. April 1943, wurde Bonhoeffer verhaftet wegen Verdachts des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Die offizielle Anklage: Wehrkraftzersetzung. Und 1944 wurden von der Gestapo dann auch Beweise dafür gefunden. Im April 1945, nach zwei Jahren Haft, wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Aus diesen zwei Jahren in der Haft in unterschiedlichen Gefängnissen sind mehrere Briefe erhalten, unter anderem auch 10 Gedichte, wobei das Gedicht von guten Mächten das letzte ist. Dieses Gedicht hat er einem Brief an seine Verlobte beigelegt. Dieser Brief stammt vom 19. Dezember 1944, 5 Tage vor Heiligabend. Schauen wir auf die erste Strophe. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Treu und still. Die Stille kommt auch in Strophe 6 wieder vor, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet. Was ist mit dieser Stille gemeint? Wir Menschen, wir können ja in unterschiedlicher Weise Kontakt aufnehmen. Da gibt es den Blickkontakt. Aber das funktioniert nur, solange Licht da ist. Wenn die Dunkelheit kommt, wird sozusagen dieser Blickkontakt weggeweht. Oder wenn jemand ein gutes Parfüm aufgelegt hat, dann riecht man diesen Menschen. Aber wenn ein Wind kommt, dann wird dieser Duft weggeweht. Die Stille hat auch eine besondere Eigenschaft. Durch die Stille kann man Kontakt aufnehmen zu anderen. In stillen Zeiten, wenn der Lärm des Tages sich gelegt hatte, nimmt die Seele des Dietrich Bonhoeffer Kontakt auf mit seinen Liebsten, von denen er ja getrennt ist, die ihn auch nicht besuchen durften. In seinem Brief an Maria beschreibt Bonhoeffer dies so: Meine liebste Maria, ich bin so froh, dass ich dir zu Weihnachten schreiben kann und durch dich auch die Eltern und Geschwister grüßen und euch danken kann. Es werden sehr stille Tage in unseren Häusern sein. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, je stiller es um mich herum geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit euch gespürt. Es ist, als ob die Stille in der Einsamkeit Organe bildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Die Stille, sie hat auch eine wichtige Bedeutung in der Zeit der Trauer. Eines Verstorbenen gedenken, das kann man nicht, wenn es laut ist, wenn dauernd etwas zu erledigen ist, wenn andere Druck machen, dass man doch endlich darüber hinwegkommen soll. Es braucht die Stille, es braucht einen geschützten Raum. Und diese Stille schafft Zugang zu den guten Mächten, die hier erwähnt werden. Was sind diese guten Mächte? Auch dies beschreibt Bonhoeffer in seinem Brief. Es sind seine Liebsten, Maria, seine Eltern, seine Freunde und Schüler. Es sind Gebete, Bibelworte, Gedanken, längst vergangene Gespräche, Bücher, die vertrauten Advents- und Weihnachtslieder. All dies umgibt ihn in einer tröstenden Weise. Und dieser durch die Stille geschaffene Zugang zu den Liebsten ist so eng und stark, dass Bonhoeffer trotz der räumlichen Distanz zu seiner Familie sagt: So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Obwohl er nicht da ist, wird er dabei sein, wenn die Familie Weihnachten feiert und den Jahreswechsel begeht. Nur in der Stille können wir auch derer gedenken, die von uns gegangen sind. Nur so können Erinnerungen hochkommen und die alten Bande wieder ein Stück weit spürbar werden. Ich lese die zweite Strophe. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Das alte Jahr quält die Herzen. Noch sind böse Tage da. Und daran ändern auch nicht die guten Dinge und die lieben Menschen, die unsichtbar da sind. Und so wird das Gedicht nun in der zweiten Strophe zu einem Gebet, das mit einem Klageruf beginnt. Ach, Herr, sieh doch unsere aufgewühlten und aufgeschreckten Seelen. Gib ihnen doch etwas. Und was soll er ihnen geben? Erstaunlich ist nun, dass Bonhoeffer nicht einfach nur ein gutes neues Jahr bittet oder dass er freikommt. Nein, er geht aufs Ganze. Gib uns das Heil, für das du uns geschaffen hast. Das Heil ist von Gott her unsere Bestimmung, unser Ziel. Hier blickt unser Gedicht in die Ewigkeit, wo wir vereint sein werden mit unserem himmlischen Vater, der liebevoll und gut ist wie eine Mutter. Dort werden wir erlöste Kinder Gottes sein. Dort werden abgewischt alle Tränen. Dort wird es kein Leid mehr geben, kein Kriegsgeschrei, keine Schmerzen, kein Tod. Hier auf dieser vergänglichen Erde kann es kein Heil geben und keinen vollkommenen Frieden. Und das war ja auch eine der großen Lügen des Nationalsozialismus, die sich in dem Großheil Hitler ausgedrückt hat. Die dritte Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Vermutlich ist das wohl der schwierigste Teil des Gedichtes. Wir sollen nicht nur fröhlich den Freudenbecher aus Psalm 23 annehmen, du schenkst mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden wir bleiben oder werden mich, wir folgen mein Leben lang. Nein, wir sollen auch den Leidensbecher annehmen, selbst wenn er bis oben hin gefüllt ist. Wir sollen ihn sogar dankbar annehmen, denn auch er kommt aus Gottes guter und geliebter Hand. Dies lässt sich nur verstehen, wenn wir uns klar machen, dass im Zentrum des Glaubens von Dietrich Bonhoeffer Jesus Christus stand. Die Strophe spielt mit dem Wort Kelch auf eine Begebenheit im Leben von Jesus an, wo er im Garten Gethsemane ist, wo er weiß, dass er diesen schweren Leidensweg gehen muss, aber er will ihn nicht gehen, ganz menschlich. Und er betet dann, mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, aber dann doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Nein, einen Kelch des Leidens, den wollen wir nicht trinken. Aber indem Jesus sich in die Hände seines himmlischen Vaters fallen ließ, fand er Freiheit und Frieden im Blick auf seinen Weg. Er war frei, auch als er gefesselt wurde. Er war voller Frieden, obwohl er geschlagen wurde. Und er brachte unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, obwohl er getötet wurde. Im Leiden und Sterben von Jesus steckt unser Heil. In seinem Leiden war Gott mit seiner Liebe dabei. Und das gilt auch für unsere Leiden. Die Leiden sind nicht einfach gut und Gott gewollt. Aber in ihnen wirkt Gott mit seiner guten und geliebten Hand und wird einmal alles zum Guten wenden, wie es auch Paulus im Römerbrief Kapitel 8 sagt. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Dass der Tod immer wieder sich liebende Menschen auseinanderreißt, ist nicht gut und Gott gewollt. Aber durch das Leiden und Sterben von Jesus wissen wir, auch im Tod, auch im Abschied, auch in meiner Trauer und meinem Schmerz, ist Gottes gute und geliebte Hand da. Strophe 4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Dietrich Bonhoeffer hofft noch, dass er noch mal freikommt aus diesem Kellergefängnis, wo er damals war, in Berlin. Dass er noch einmal die Sonne sehen kann, dass er mit seinen Liebsten zusammen sein kann und auch die schönen Seiten des Lebens genießen kann. Aber auch hier redet er wie Jesus im Garten Gethsemane, wie im Vater unser, dein Wille geschehe. Wenn du willst, heißt es. Auch hier lässt er sich ganz in die Hände Gottes fallen. Er ist nicht fixiert auf diesen Wunsch. Du sagst, wenn du es schenkst, dann ist es schön. Aber wenn nicht, dann will ich es auch annehmen. Aber auch wenn dieser Wunsch erfüllt werden sollte, dass noch einmal gute Tage kommen, so heißt es, so wollen wir des Vergangenen gedenken also der vergangenen Leidenszeit gedenken, denn auch da war Gott mit dabei. Wenn ich zurückdenke auf manche Zeiten so in meinem Leben, es gab auch depressive Phasen in meinem Leben, da muss ich sagen, heute sind nicht alle dieser Zeiten, aber manche auch für mich sehr kostbar. Mein Glaube ist dadurch gereift, hat sich vertieft. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Jesus Christus, die ich sonst nicht gemacht hätte. Auch diese dunklen Zeiten können ein Licht sein, allerdings oft erst im Nachblick, im Nachgang. Und dann gehört dir unser Leben ganz, so schließt diese Strophe. Wenn wir dahin kommen, dein Wille geschehe, das Leichte und das Schwere aus Gottes Hand zu nehmen, dann haben wir verstanden, was Glaube bedeutet. Eine Liebesbeziehung, wo man beieinander bleibt, in Freude und Leid, in guten wie in schlechten Zeiten. In einem anderen Gedicht aus der Haft dichtet Bonhoeffer: Vergangenes kehrt dir zurück als deines Lebens lebendigstes Stück, durch Dank und durch Reue. Das Wort Reue macht deutlich, dass es hier in dieser Aussage, die dann gehört dir unser Leben ganz, dass da indirekt auch ein Ruf zur Umkehr steckt. Ihm soll dein ganzes Leben gehören, in Freud und Leid. Und wenn das noch nicht so ist, dann kehre um. Kehre um zu Gott, so wie Jesus damals sagte, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die fünfte Strophe. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. In dieser Strophe tauchen einige Begriffe auf aus einem Brief seiner Verlobten ein Jahr zuvor, aus einem Weihnachtsbrief seiner Verlobten. Und so erweist sich das Gedicht in einem verborgenen Sinn auch als eine Art Liebesbrief. Der eine verwendet die Worte des anderen. In dieser Strophe wird es nun endlich weihnachtlich in diesem Gedicht, das kurz vor Weihnachten Bonhoeffer geschrieben hatte. Die Kerzen erinnern an unsere leuchtenden Weihnachtsbäume. Im Leben vieler Menschen beginnt es zu leuchten, weil das eine Licht in die Welt gekommen ist, das nun in der Nacht scheint. Und wenn in diesem Gedicht von Bonhoeffer vieles ungewiss scheint, wird man nochmals der Sonne Glanz sehen? Werden wir noch einmal zusammengeführt? Oder wird es gar noch schlimmer, dass der Kelch des Leidens angefüllt wird? So ist eines jetzt gewiss. Er sagt, wir wissen, dein Licht scheint in der Nacht. Damit ist dieser Jesus gemeint, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Heute werden wir für unsere Verstorbenen eine weiße Kerze entzünden. Aber es brennt noch ein weiteres Licht. So ein kleines Glas mit einem Teelicht drin. Und hier steht auch drauf, worin Jesus in erster Linie unser Licht ist. Denn da steht, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und auf der Rückseite sieht man eine Holzbrücke. Eine Brücke ist ja immer etwas Verbindendes. Zwei Seiten werden verbunden. Und in der sechsten Strophe werden die Lebenden mit den Toten verbunden. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Die Stille ist hier nun nicht mehr einfach noch irgendeine Stille. Es ist die Stille der heiligen Nacht, die sich ausbreitet, wenn das Essen vorbei ist, das Geschenke auspacken, manche schon im Bett liegen. Und in dieser Stille hört man erstaunlicherweise einen Klang. Ein Klang aus einer anderen Welt, die unsichtbar um uns ist. Es sind die Kinder Gottes, die uns bereits vorangegangen sind und nun im Himmel sozusagen auch Weihnachten feiern und Lobgesänge anstimmen. Zinzendorf hat es einmal so gesagt, der Dichter von Jesu geh voran, in einem Gottesdienst, ja, die uns vorangegangen sind, die feiern mit, die sind halt schon einen Stock weiter oben. Im Glauben an Christus sind wir mit diesen auch bereits verbunden. Und wir werden uns einmal wiedersehen, wenn wir auch mal dort sind. Nun endet das Gebet. Ein langer Glaubensweg wurde beschritten in diesem Gedicht mit Hoffen, mit Flehen, mit Bitten, der Bereitschaft, auch ins Leiden zu gehen, die Umkehr zu Gott, das sich ganz fallen lassen in die Hände Gottes. Und wer das kann, der besitzt nun aber diese gewaltige Gewissheit, von der die siebte Strophe spricht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Die guten Mächte sind nun nicht mehr Dinge und Menschen, sondern es ist Gott und seine Engel, die, egal was kommt, da sind. Selbst wenn wir morgen schon wieder einen lieben Menschen von uns gehen lassen müssen, gilt das. Von diesen Mächten sind wir geborgen. Er ist bei uns am Abend und am Morgen. Bonhoeffer hat diese Strophe ganz bewusst ans Ende gesetzt. Er hat ganz selten Gedichtstrophen nummeriert, bei diesem Gedicht hat er es gemacht. Wir hören diese Strophe oft aus dem Zusammenhang gerissen, aber dadurch besteht die Gefahr, dass diese Strophe lediglich ein Seelenstreichler ist, ein billiger Trost. Aber mit den Strophen vorneweg ist es ein Ausdruck eines tiefen Glaubens. Der Glaube ist der Sieg, der die lebensfeindliche Welt überwunden hat, so heißt es in der Bibel. Und mit dieser Glaubensgewissheit dürfen wir es auch wagen, in Leid und Trauer aufzustehen und uns dem Leben zuzuwenden. Wir können anderen auch ein Licht sein, weil uns nichts und niemand von diesem Licht trennen kann, das Gott durch Jesus in die Welt gebracht hat. Amen.